Herzlich willkommen beim GenAI-Special des Adesso IT Tacheles Podcast. Hier dreht sich immer alles um Generative AI und die Möglichkeiten, die diese Technologie im Unternehmen bietet. Heute sprechen Carsten Stahlschmidt und ich über KI bei der Barmer. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen wir uns natürlich auch kurz vor. Mein Name ist Benedikt Bonnmann und ich verantworte als Vorstand bei Adesso unter anderem das Thema GenAI. Carsten, ich weiß noch, wir haben uns damals mal bei den Wuppertaler Stadtwerken kennengelernt. Das muss so 2018 oder 19 gewesen sein. Ich weiß gar nicht ganz genau. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir hier mal zu so einem Podcast zusammenkommen. Aber erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist, was du so machst heute und wie du da hingekommen bist.
Ja, Benedikt, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Gerne.
Genau, mein Name ist Carsten Stahlschmidt. Ich bin jetzt bei der Barmer seit bald 4 Jahren rund verantwortlich für das Thema Daten und KI und jetzt gerade natürlich in den letzten Jahren auch immer mehr mit dem Schwerpunkt auf dem Thema generative KI. Vielleicht zu meinem Hintergrund und warum wir uns mal bei den Wuppertaler Stadtwerken kennengelernt haben. In meiner Karriere habe ich mich eigentlich jetzt schon seit dem Beginn mit dem Themenfeld Machine Learning auseinandergesetzt, fing im Grunde mit der Promotion an, wo wir damals für den Automotive-Sektor solche Dinge gemacht haben. Also ich habe auch mal selber diese Dinge gecodet und selber mal versucht, aus Bildern Straßen zu extrahieren, andere Autos, Zebrastreifen und solche Dinge.
Ich glaube, das hilft ungemein, oder? Wenn man es wirklich versteht im Kern auch.
Ja, wenn man schon mal vor den Problemen gesessen hat und weiß, dass ein kleiner grüner Frosch in der Trainingsdatenmenge dazu führen kann, dass man sehr viele schlechte Bilderkennungen produziert, dann weiß man auch, warum das Thema Datenqualität immer wichtiger werden wird und auch schon immer sehr wichtig geworden ist. Genau, warum haben wir uns bei den Wuppertaler Stadtwerken kennengelernt? Zu dem Zeitpunkt war ich dort Chief Data Scientist oder Senior Data Scientist und wir haben uns, glaube ich, damals so ein bisschen um die Datenverarbeitungsmöglichkeiten bei so einem Stadtwerk unterhalten. Und es war, glaube ich, eine sehr fruchtbare Konversation, die wir damals geführt haben.
Ja, ich erinnere mich auch noch ganz gut. Es war auch ein beeindruckendes Gebäude und tatsächlich mein erster Besuch in Wuppertal damals. Also von daher mehrere erste Male zusammen.
Ganz genau.
Ja, erzähl uns doch noch mal kurz ein paar Worte zur Barmer. Ich glaube, es ist vielleicht nicht jedem so ganz transparent, wie groß ihr seid und was ihr alles so macht.
Genau, wir sind als Barmer die zweitgrößte gesetzliche Krankenversicherung mit rund 8,5 Millionen Versicherten,
wow,
knapp 14.000 Mitarbeitern, ungefähr 400 Standorten, also Geschäftsstellen größten.
400 Geschäftsstellen.
Tatsächlich, wir haben viele Geschäftsstellen. Wir sind natürlich deutschlandweit aufgestellt. Und wir sind, glaube ich, in den letzten Jahren ganz intensiv schon in das Thema Digitalisierung eingestiegen, haben natürlich auch in den vergangenen Jahren viel in unsere App-Welt und digitale Welt investiert. Und nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit euch seit einigen Jahren auch viel investiert in das Thema Professionalisierung rund um Daten- und KI-Lösungen. Und ich glaube, da sind wir dann das zweite Mal in unserer beruflichen Karriere aufeinander getroffen.
Ja, genau. Aber also das ist ja spannend. Die zweitgrößte gesetzliche Krankenversicherung. 8 Millionen Versicherte, so viele Angestellte. Da habt ihr ja ein Riesenpotenzial auch für das Thema, ne?
Richtig. Wir haben sehr viele Prozesse, sehr viele Themen, sehr viele unterschiedliche Datenlieferungen von eingescannten, sehr guten Dokumenten zum abfotografierten Tisch mit ganz viel handschriftlichen Briefen und sonstigen Dokumenten drauf. Also für das Thema KI haben wir so einiges an Spielwiese bei uns.
Ja, und dann sind wir ja auch zusammen einen längeren Weg in dem Projekt datengetriebenes Unternehmen gegangen, was jetzt ja schlussendlich tatsächlich ja bei euch auch in einer Gründung von einer Barmer KI-Stelle direkt am Vorstand gemündet ist, was ich ja wirklich cool finde und auch genau richtig. Aber erzähl doch mal, wie kam es dazu? Wie seid ihr denn da aufgestellt?
Ja, vielleicht fangen wir nochmal an mit dem Thema datengetriebenes Unternehmen in diesem Projekt. Also da haben wir uns von Anfang an bewusst nicht nur auf technische Umsetzung konzentriert, sondern versucht, das Thema von Anfang an ganzheitlich zu betrachten. Also wir haben geschaut, was brauchen wir eigentlich, um unsere bis dahin schon existierenden Machine Learning Modelle weiter zu professionalisieren? Welche Umgebung brauchen wir rein technisch, aber welche Umgebung brauchen wir auch regulatorisch? Und da haben wir uns dann ganz früh tatsächlich eben auch darauf konzentriert, unsere neue Lösung eben bei einem Hyperscaler aufzubauen, aber auch gerade das ganze Thema Regulatorik, Datenverantwortung, das haben wir auch sehr früh in diesem Projekt etabliert. Dass wir jetzt eben diese Stabsstelle haben oder die Stabsabteilung direkt am Vorstand haben, ist eigentlich ein weiterer Schritt in dieser Professionalisierung und zeigt, glaube ich, auch, wie wichtig dieses Thema tatsächlich so einer Krankenkasse, wie wir es sind, dann auch ist, wo uns ja einige dann noch mit dem Thema Fax verbinden. Aber
wenn du das sagst.
Ja, ich darf das sagen. Ja, ja, ja. Also man kann tatsächlich aus unserer App einen Fax auslösen, wenn man seine elektronische Gesundheitskarte vielleicht vergessen hat und gerade beim Arzt steht, dann kann man aus der App heraus einen Fax auslösen, dass dann der behandelnde Arzt dann tatsächlich direkt den Nachweis von uns hat und dann auch alles da in die richtigen Bahnen geleitet wird. Das ist
ja sogar ein nützlicher Prozess für einen Fax in 2025, nicht schlecht. Aber ich vermute, es gibt jetzt ein paar Leute, die zuhören, die wissen gar nicht mehr, was ein Fax ist.
Ja, wenn wir so sprechen, man könnte meinen, wir hätten uns in den 70er Jahren getroffen. Ja,
so ist das nicht, ne? Aber trotzdem, ja. Ja, witzig. Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, macht ihr das ja auch noch in einem Jobsharing in Personalunion mit der Stefanie Hubig zusammen. Das ist ja auch, wie soll ich sagen, spannendes Thema, dann auch noch im modernen Arbeitskonzept und das alles, du hast es ja gerade gesagt, mit jemandem, mit dem man noch einen Fax verbindet. Das ist ja, finde ich wirklich cool. Erzähl doch mal, wie kam es denn dazu?
Ja, also mit Steffi Hubig bin ich seit Anfang an tatsächlich auch in diesem Projekt, was wir vorher durchgeführt haben im datengetriebenen Unternehmen, Projektleitung. Wir sind so eine Art strategische Projektleitung, haben uns früh auf die strategischen Themen konzentriert. Und haben die operative Projektleitung im Grunde an jemanden abgegeben, der es auch wirklich beherrscht. Mhm. Und wir sind jetzt eben auch in dieser gemeinsamen Verantwortung in der Barmer KI. So haben wir uns an der Stelle genannt als Vorstandsabteilung. Und dieses Modell, das ist ein sehr modernes Konzept, aber auch tatsächlich unheimlich hilfreich. Weil diese Themenvielfalt, die das Ganze mitbringt, hilft da an der Stelle tatsächlich schon, dass man die Last, auch die Entscheidungslast, auf verschiedene Schultern verteilen kann und tatsächlich auch sich die Expertise so ein Stück weit ausbildet. Steffi kommt da tatsächlich mit einem starken historischen Wissen aus der Barmer. Sie ist dort schon seit vielen Jahren beschäftigt, kennt das Unternehmen in- und auswendig. Und ich bin ja erst vor ein paar Jahren dazu gekommen mit einem deutlich technischeren Hintergrund. Mhm. Und in dieser Doppelverantwortung schaffen wir es tatsächlich so, die vielen vielfältigen Themenfelder gut abzudecken.
Ja, also finde ich beeindruckend, cooler Schritt und die perfekte Symbiose dann aus Business und IT, die man ja braucht aus meiner Sicht, wenn man KI wirklich erfolgreich im Unternehmen einsetzen will und die Potenziale dann auch heben will. Also von daher genau richtig. Aber jetzt haben wir schon ganz viel drumherum gesprochen. Erzähl doch mal so ein bisschen, was ist denn eure KI-Strategie? Was wollt ihr denn bewegen? Wo schaut ihr denn da drauf?
Ja, ich finde, KI-Strategie ist ein total großes Wort und auch ein total wichtiges Wort. Wir konzentrieren uns darauf, KI nachhaltig ins Unternehmen einzuführen. Also wir hören bei weitem nicht dabei auf, Kauflösungen einzuführen, die ja sehr, sehr bekannt sind und auch vielfältig verwendet werden, sondern wir überlegen uns tatsächlich, wie kriegen wir diese KI-Lösungen nachhaltig auch in unsere Prozesse etabliert. Also das, was wir früher Dunkelverarbeitung nannten, kriegt jetzt vielleicht nochmal eine neue Evolutionsstufe und auch eine größere Wichtigkeit. Für uns ist aber grundsätzlich im Unternehmen klar, und da versuchen wir auch viele darauf vorzubereiten, dass dieses Thema KI nicht wieder weggehen wird. Viele haben ja vor ein paar Jahren vielleicht noch ein bisschen drauf gehofft, das ist das nächste Hype-Thema und das wird schon wieder abschwellen und das wird vielleicht weniger wichtig werden. Aber wir sind der vollkommenen Überzeugung, dass es eben nachhaltig im Unternehmen bleiben wird. Und deswegen konzentrieren wir uns eben tatsächlich nicht nur auf die Technikthemen, auf die Governance-Themen beispielsweise oder die Regulatorik-Themen, sondern wir kümmern uns auch tatsächlich um die Menschen und überlegen, wie wir auch nachhaltig das Thema KI-Reife im Unternehmen steigern können. Weil für uns ist klar, wir brauchen das ganze Unternehmen auf dieser Reise. Das ist nicht nur eine kleine Abteilung, die hier versucht, Dinge anzutreiben und umzusetzen, sondern wir müssen das ganze Unternehmen mitnehmen. Also wir sind sehr breit aufgesetzt und versuchen auch eben, da niemanden außen vor zu lassen und sind auch in vielen Diskussionen gerade auch mit Mitarbeitern und Mitarbeitenden.
Sag mal, wie groß ist dann so eine Stabsabteilungsstelle im Vorstand?
Wir sind gerade 70 Leute. Sind aber tatsächlich auch im weiteren Ausbau. Also wir werden auch jetzt im nächsten Jahr noch mehr Menschen werden.
Ja, wow, das ist ein beeindruckendes Investment auch, ne? 70 Leute ist ja kein kleines Team, ne?
Durchaus richtig, genau. Wir haben, unser Ansinnen war es eben, mit der Gründung dieser Barmer KI alle Fähigkeiten rund um das Thema Daten und KI zusammenzuführen. Also wir haben die Kollegen, die sich grundsätzlich mit den Daten auseinandersetzen, aus dem Data Warehouse-Gedanken. Wir haben die Kollegen dabei, die eben die Machine Learning-Plattform bauen. Wir haben aber auch die Use-Case-Teams bei uns und tatsächlich auch ein dediziertes Governance-Team, also die sich tatsächlich nur um diese Themen kümmern.
Okay. Ja. Und wenn ihr jetzt da so drauf schaut, ich sag mal, der DGU-Pfad war ja auch ein paar Jahre lang. Was waren denn so die, ich sag mal, die zentralen technischen und organisatorischen Outcomes, Learnings, die ihr da so mitgenommen habt?
Die Learnings sind tatsächlich vielfältig. Also wir haben relativ früh für uns festgestellt, wenn wir jetzt mal aus einer technischen Perspektive drauf gucken, dass es uns nachhaltig dann hilft, wenn wir auch diese Technik gut verstehen. Also wenn wir die Plattform verstehen, wenn wir die Plattform betreiben können, wenn wir die Plattform auch ausbauen können. Das hilft uns heute total. Mhm. Als wir mit dem Projekt angefangen hatten, gab es ja auch die Large Language Modelle in dieser Form, zumindest im Bekanntheitsgrad vielleicht noch nicht. Einige Experten.
Wir können quasi auf den Geburtstag von ChatGPT schauen. Der ist wird 3 in 3 Tagen.
Dass du sowas weißt.
Ja, wir haben da gerade dazu ein bisschen Kommunikation fertig gemacht, deshalb, also Zufall. Aber tatsächlich 3 Jahre ist es her, ja. Als, ich sag mal, die Welt erschüttert wurde durch den Bekanntheitsgrad von Large Language Modellen.
Das ist tatsächlich richtig. Wir sind auf diese Reise im Grunde von ein Jahr vorher gestartet. Das, was uns dann auch in unserer Rolle und in unserer Reise bestätigt hat, war tatsächlich, dass uns das Thema dann auch nicht überfordert hat, weil wir grundsätzlich eben, weil wir auf Cloud-Technologie setzen, da auf einem guten Weg gewesen sind.
Ja.
Ansonsten die wichtigen Learnings sind, glaube ich, auch, dass man früh viel kommunizieren muss zu den Themen, also auch mal vielleicht die ein oder andere Pressemitteilung richtig einordnen muss, was es denn tatsächlich bedeutet. Und das, was uns eben auch hilft, diesen Weg nachhaltig zu gehen, war eben früh die Regulatorik einzubinden, früh tatsächlich auch mit unserem, mit dem BaS, mit dem Bundesamt für Soziale Sicherung zu sprechen und denen zu erklären, auf welche Reise wir uns denn befinden. Weil so wie wir intern überall Partner brauchen und Schnittstellen brauchen, die das Thema mit uns machen, brauchen wir die tatsächlich auch extern.
Klar. Und ich sag mal, ihr seid jetzt ja in der AWS Cloud. Lass uns mal einmal so ein Mini-Tech-Deep-Dive machen. Also so richtig voll in der Cloud oder wie kann ich mir das vorstellen?
So richtig voll in der Cloud mit unseren Machine Learning Themen. Was tatsächlich auch dazu führt, dass wir jetzige On-Prem Lösungen abbauen. Also wir fokussieren uns da komplett eben auf die AWS Cloud an der Stelle mit eben den Services, die sie mitbringt und Services, die wir dann teilweise auch eben selbst so weiterentwickelt haben, dass es auch eine geringe Hürde gibt für Machine Learning Engineers mit Data, für Data Scientists, die vielleicht heute noch nie etwas mit Cloud Technologie zu tun hatten. Wir versuchen, die Hürden so zu reduzieren, dass wir möglichst viele Leute auf dieser Plattform enablen können. Denn das, was wir uns mit dem datengetriebenen Unternehmen eben überlegt haben, war, dass es ja eine unternehmensweite Aufgabe ist und dass es nicht nur eine Expertenaufgabe sein darf. Und von daher haben wir uns ganz früh eben auch darauf konzentriert, wie schaffen wir Enabling-Situationen? Also wie können wir tatsächlich auch nachhaltig Leute auf dieser Plattform enablen und wie werden wir als technisch Verantwortliche auch kein Bottleneck dafür. Also das Thema Demokratisierung, was wir damals mit dem Thema Datendemokratisierung getrieben haben, was vielleicht mit dem Thema ChatGPT und Large Language Modelle nochmal einen weiteren Drive bekommen hat, war uns von Anfang an ganz wichtig und das spielen wir jetzt gerade tatsächlich aus.
Ja, spannend. Und wenn man jetzt so da nochmal drauf guckt, AWS Cloud, das war ja ein langer Prozess in diesem Projekt. Ne? Ich glaube, wir haben ein Jahr roundabout rumgemacht, bis das dann tatsächlich mal freigegeben war in der Nutzung, in den Prozessen, in der Governance. Wenn du da so 2, 3 Tipps hast für jemanden, der das noch nicht hinter sich gebracht hat, was wäre das?
Ich glaube, man muss sich früh die grundlegenden Gedanken machen. Möchte ich sowas on-prem fahren? Oder bin ich tatsächlich bereit, zu einem Hyperscaler, zu einem US-Hyperscaler zu gehen? Oder setze ich vielleicht auch auf Hybrid-Szenarien? Wir haben damals tatsächlich eine große Markterkundung gemacht. Wir haben uns tatsächlich alle Optionen angeschaut und tatsächlich auch viel Zeit darin investiert, uns die entsprechenden Anbieter anzuschauen. Die durften dann auch, ich glaube, eine Woche lang Dinge bei uns vorstellen. Und wir haben dann im Grunde für uns eine Bewertungsmatrix festgelegt und haben dann entschieden, auf welchen an der Stelle Partner wir dann tatsächlich nachhaltig setzen wollen. Und wir werden eben auch in diesem Weg bestätigt. Learnings daraus gibt's mannigfaltig.
Also,
Ich glaube, das ganz Wichtige ist eben, dass man diese grundlegende Frage stellt und dann am Ende des Tages die Hyperscaler in ihren Services bieten ja alle ein ähnliches Produktportfolio. Haben ja keine substanziellen oder keine dramatischen Unterschiede an der Stelle. Wichtig ist, glaube ich, aber, dass man diese Diskussion führt und dass man tatsächlich vielleicht auch, bei uns war es natürlich das Thema mit den Sozialdaten in der Cloud, wo es damals noch hieß, das werdet ihr nie hinbekommen. Also ihr werdet nie versicherten Daten in die Cloud reinbekommen. Ihr seid da in einem Dead End unterwegs. Und wir waren aber der Ansicht, dass wir es eben nicht sind, sondern dass wir da Chancen haben. Und das hat sich dann tatsächlich auch so bestätigt.
Ja, ich glaube, da der Weg ist heute ja so ein bisschen vorgezeichnet. Gerade für KI glaube ich, dass die Investitionen so groß sein müssen in eigene On-Premise-Themen, dass man das eigentlich kaum bewerkstelligen kann, dass haben aus meiner Sicht nur die wirklich ganz, ganz großen Unternehmen eine Chance, das selber zu tun. Siehst du das auch so? Würdest du wieder in die Cloud gehen mit den Themen? Oder glaubst du, es ist auch für eine gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland eine Option, solche Dinge wirklich on-premise zu machen?
Es gibt sicherlich je nach Größe und je nach Business Value, den man erzeugen möchte und den Auftrag, den man hat, sicherlich unterschiedliche Herangehensweisen. Natürlich ist das Thema digitale Souveränität, ein riesiges Thema, das vielleicht vor 4 Jahren noch nicht so ein großes Thema gewesen ist wie heute. Da hat man, glaube ich, auch noch eine andere Administration in den Vereinigten Staaten. Vielleicht würde man heute Dinge noch mal ein Stück weit anders sehen. Wir für uns haben aber sehr gut daran getan, dass wir auf die Cloud und deren Services gesetzt haben, wobei wir hier eben auch immer versucht haben, ein gewisses Abstraktionslevel reinzubringen. Und wir nutzen jetzt auch nicht einfach jeden Service, der da ist, sondern prüfen tatsächlich auch immer, welches mögliche Szenario könnte es denn geben und wie würden wir denn wieder davon wegkommen. Also wir haben tatsächlich dann auch Lösungen wie zum Beispiel Databricks oder ähnliche von Anfang an dann tatsächlich auch ausgeschlossen, sondern haben dann mehr Zeit und Arbeit tatsächlich da rein investiert, diese Services, so wie wir sie brauchen, ein Stück weit zu konfigurieren, weiterzuentwickeln. Mhm. Und das hilft unheimlich auch in dem Commitment von den Menschen, die diese Plattform dann betreiben und weiterentwickeln wollen. Mhm. Das ist dann quasi das eigene Baby. Ja. Und das spürt man an allen Ecken und Enden, dass wir da auf Leute zurückgreifen können, die einen großen Enthusiasmus und eine Riesenfreude an den Themen haben. Und ich glaube, das ist dann auch für uns als GKV, die man vielleicht mit einer eher mit Faxen als mit Cloud-Services in Verbindung bringt, tatsächlich ein riesiges Asset und ein total spannendes Aufgabenfeld, wo wir dann sehr, sehr gute Leute tatsächlich finden können und die eben mit den Themen, die wir haben, tatsächlich auch sehr, sehr enthusiastisch am Thema halten können.
Das glaube ich mir. Das war ja auch im Projekt immer wieder ein roter Faden, der sich durchgezogen hat, dass das selber machen wollen. Mhm. Wir waren ja ganz oft nur, ich sag mal, an der Seite mit dabei, im Pair-Programming-Modus, im Education-Modus, die Leute von euch auch aufzubauen, zu enablen. Wenn man das so als einen Schlüsselfaktor sieht, ne? Dass die Kompetenz auch für die Bewertung solcher Technologien, von Daten, von den Strukturen etc. Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Aspekt und für mich persönlich auch einer, der auf digitale Souveränität einzahlt. Weil wenn man die Kompetenz hat, dann bin ich es eines der Felder in der digitalen Souveränität, ist auch die Kompetenz zu besitzen, die richtigen Entscheidungen und Bewertungen vornehmen zu können und da nicht abhängig in der Dimension zu sein. Ne?
Ja, genau. Ich glaube, da sind wir tatsächlich weniger abhängig, als es vielleicht von außen aussehen mag. Weil, wie du gesagt hast, wir haben von sehr früh uns eben darüber Gedanken gemacht, dass wir das Ownership dieser Plattform brauchen. Und natürlich hätten wir, glaube ich, mit mehr Unterstützung von euch, wären wir vielleicht schneller am Ziel gewesen. Aber wir hatten halt von Beginn an die Diskussion rund um Nachhaltigkeit. Und da haben wir uns dann tatsächlich genau dazu entschieden, das im Pair-Programming hochzuziehen, um eben ganz viel Know-how-Transfer zu erzielen, um dann eben auch irgendwann ein Partner auf Augenhöhe, auch auf technischer Augenhöhe zu sein. Und ich glaube, das haben wir gut geschafft.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Und wenn man jetzt war zwar jetzt nicht so richtig Deep Dive in der Technik, aber so den organisatorischen Aspekt nochmal einmal beleuchten, was waren denn da so die Dinge, die ihr auf dem Weg zum datengetriebenen Unternehmen mitgenommen habt, die vielleicht auch das eine oder andere beleuchtet haben?
Ja, also da haben wir uns früh tatsächlich auch rund um das Thema Ownership viel ausgetauscht und Konzepte geprüft. Also da an der Stelle zum Beispiel das Data Mesh Thema, weil wir haben eben rund um das Thema Datenqualität früh gemerkt, dass da gewissermaßen auch dort die Professionalisierung noch nötig ist. Das heißt, da sind wir in das Thema reingegangen. Wir haben uns darum gekümmert, nicht nur Softwarelösungen zu haben, um auch dieses Thema vertiefen zu können, zum Beispiel mit einem Datenkatalog, sondern wir haben eben auch Datenprodukte geschnitten, wir haben Datendomänen definiert und haben dann diese Verantwortung für die Daten als Grundlage für Machine Learning und GenAI-Themen früh auch im Unternehmen dann dezentral verlagert, weil wir auch da schon gesagt haben, dass es nicht sinnhaft sein kann, auch dieses Thema zu zentralisieren, sondern das haben wir versucht, nach außen mitzugeben.
Ich glaube, das ist genau der richtige Punkt, ne, an der Stelle anzusetzen. Die Daten sind da der Brennstoff, habe ich keine gescheiten Daten, kommt auch nichts Gescheites bei raus. Gucken wir mal vielleicht so ein bisschen die Anwendungsszenarien rein. Ne? Welche habt ihr so konkrete Use Cases im GenAI-Kontext? Ich finde ja persönlich, na, wenn ich auf so eine gesetzliche Krankenversicherung schaue, habe ich wahrscheinlich eine leicht abstrahierte Sicht, aber im Wesentlichen sind das ja administrative Prozesse, ihr habt sehr viele davon, ihr habt 8 Millionen Versicherte, die machen in der Regel ja dieselben Dinge. Sie gehen zum Arzt, sie schicken euch eine Rechnung, sie haben eine Diagnose, sie haben eine Anfrage etc. pp. Das heißt, es gibt eigentlich einen relativ hohen Grad an Standardisierung, in der Abrechnung ja auch, und trotzdem eine hohe Komplexität im Prozess. Also nahezu der perfekte Match für agentische KI und all das, was wir im Reasoning mit Sprachmodellen etc. pp. Sehen und wo wir die Potenziale heben können. Macht ihr da schon was? Wo steht ihr da?
Wir machen da tatsächlich einiges. Vielleicht müssen wir aber noch mal abstrahieren, wo wir da gerade auf der Reise sind. Wir prüfen tatsächlich genau das Thema dieser Prozessschritte, die da heute da sind, gerade natürlich unter dem Buzzword Agentic AI nochmal neu, weil wir jetzt nochmal tatsächlich sehen, dass wir da eine größere Flexibilität in Zukunft bekommen werden. Aber wo kommen wir vielleicht her? Also wir haben ja tatsächlich dann, ich glaube, die Dinge, die du gerade gesagt hast, treffen für sehr, sehr viele unserer Mitarbeitenden zu. Das sind diese Standardprozesse. Da sind tatsächlich auch die vielen Sachbearbeiter, die wir haben unterwegs. In den ersten Schritten, die wir bisher getan haben, haben wir uns aber tatsächlich erstmal noch nicht auf diese Art von Sachbearbeitern konzentriert, sondern wir haben uns vielleicht ein bisschen mehr um die ganze Orchestration außenrum darauf konzentriert. Also dazu gehörten dann interne Chatbots, die wir gebaut haben, auf speziellen Wissensdatenbanken, kuratierten Wissensdaten, wo wir beispielsweise in irgendwelchen Ausschreibeprozessen dann tatsächlich sehr Themen streamlinen konnten, Wissen bündeln konnten. Wir versuchen auch tatsächlich für die verschiedenen Personas, die wir im Unternehmen haben und eben mit den sensiblen Daten auch Rahmen zu schaffen, in denen sie sich dann einigermaßen mit dem GenAI-Thema selbst auseinandersetzen können. Wir nennen das Freedom in a Box. Also wir versuchen so wir versuchen so die ein oder andere Box hinzustellen, wo wir sagen, pass auf, diese Box hat klare Rahmenbedingungen. Ne? Hier gibt's regulatorische Rahmenbedingungen, hier gibt's technische Rahmenbedingungen, hier gibt's auch Rahmenbedingungen in den Daten, die du da reinpacken darfst. Und je nach Anwendungsfall kriegen wir hier dann tatsächlich einige Leute selbst enabled, Dinge zu tun. Und das hat uns tatsächlich geholfen, gerade auch im Hinblick auf dieses Thema KI-reif im Unternehmen zu steigern. Aber das, was du gerade jetzt angesprochen hast, ist für uns tatsächlich der nächste große Schritt. Also das, was wir jetzt überlegen, ist tatsächlich, wie können wir die Fähigkeiten, die GenAI mitbringt oder die Agentic mitbringt, tatsächlich auch in unsere Kernprozesse etablieren. Und dann vielleicht nochmal deutlicher etablieren, als wir das bisher mit der Dunkelverarbeitung gemacht haben. Und genau an diesem Thema sind wir jetzt gerade dran, wo wir uns tatsächlich auch verschiedene Prozesse anschauen und überlegen, hey, wie kann uns denn hier die Technik so helfen, dass sie auf der einen Seite natürlich ein Stück weit Last nimmt und dem einen oder anderen Thema der Zukunft entgegenwirkt, aber auch eben aus unseren Auftrag nicht verwässert.
Ja klar, ich meine, das Thema demografischer Wandel, das ist ja omnipräsent, gerade in der GKV-Welt höre ich das regelmäßig. Und ich glaube, ohne Effizienzen, die wir, denke ich, auch in einem gewissen Teil mit KI heben werden, wird das ja gar nicht gehen in den nächsten Jahren. Ne? Sonst wird der Kostendruck immer schlimmer und das wird uns allen, glaube ich, in Deutschland keine Freude machen. Wenn man jetzt mal so da drauf schaut, 5 Jahre in die Zukunft, glaubst du, dann gibt es komplette Prozesse, die ohne Menschen laufen oder wird es den Human in the Loop immer geben?
Ob es den immer geben wird, weiß ich nicht. Stand heute würde ich aber erstmal davon ausgehen. Ich glaube aber, wir müssen darüber diskutieren, wie denn der Human in the Loop eingebunden wird und wie das tatsächlich dann aussieht. Bin ich am Ende eines komplexen Prozesses jemand, der nur noch auf Ja oder Nein klickt? Oder bin ich tatsächlich Teil des gesamten Prozesses und verstehe ich diese Assistenten oder Agenten tatsächlich eher als so eine Art Kollegen in diesen Prozessen. Das wird, glaube ich, noch eine sehr spannende Diskussion in der Zukunft. Wo wir in 5 Jahren stehen. Also ich würde mich freuen, wenn wir hier in 5 Jahren nochmal zusammenkommen und ich sagen kann, dadurch, dass wir uns damals so intensiv um die Themen gekümmert haben, ist das Thema demografischer Wandel an uns vorbeigegangen. Und im Übrigen, wenn du einen Pflegeantrag für irgendjemanden stellen musst, dann geht der sehr schnell durch und du musst nicht mehrere Tage, vielleicht sogar noch länger eben auf die Antwort warten.
Also ich kann mich noch erinnern, ich habe ja mal bei euch auf der FK1-Tagung einen Vortrag gehalten und habe damals euer Pflegebeantragungshandbuch, das ihr auf der Webseite zur Verfügung stellt, in eine ChatGPT-artige Umgebung reingeladen und dann einmal gezeigt, was damals schon möglich war. Ne? So eine Frage, was muss ich denn machen, wenn meine Mutter einen Pflegeantrag hat? Das war damals noch komplett ungewöhnlich und neu und glaube ich dann auch so ein Punkt, wo man halt merkt, wie komplex diese Prozesse sind und wie gut man aber diesen textuellen, strukturellen Inhalt heute gut verarbeiten kann und dann auch für die Leute erschließbar macht. Und ich meine, ihr habt natürlich auch alle Schichten der Gesellschaft versichert und dementsprechend natürlich dort auch einfache Sprache, vielleicht weniger Sprachkompetenz, Multilingualität und. Ich sag mal im Prozess, ne?
Nicht nur im Prozess, tatsächlich auch in unseren Standorten.
Klar.
Also das Thema haben wir tatsächlich überall. Von daher, es ist ein riesiges Thema und ja, wir kümmern uns gerade ganz aktiv darum, ohne dass ich jetzt tatsächlich zu viel spoilern könnte der Stelle.
Okay. Und wenn wir jetzt, du hast vorhin was von Chatbots erzählt, die vor allem nach intern schauen, gibt's denn auch eine Idee für einen externen Chatbot?
Genau. Also wir haben einen weiteren Chatbot gebaut, der tatsächlich auch wahrscheinlich Anfang Januar live gehen wird. Der ist spezifisch dafür designt, mit unseren Versicherten in Interaktion zu treten. Mhm. Also der hat im Prinzip all das Wissen, was auf unserer Webseite steht, mit im Bauch und kann eine Konversation mit dir und mit jedem anderen zu den Inhalten unserer Webseite führen. Das ist für uns im Grunde der erste Chatbot dieser Art, den wir direkt nach draußen freilassen im Grunde. Ne? Wenn man das intern macht, ist das ja auch in vielfältigen Gesichtspunkten ein Stück weit einfacher als Themen oder Chatbots an der Stelle, die man direkt auf den Kunden loslässt. Wir sind aber guter Dinge, dass das gut funktionieren wird. Wir haben den ziemlich gebattle-tested intern, haben viele tausend Kolleginnen und Kollegen auf diesen Chatbot losgelassen und nutzen auch deren Feedbacks, um eben dann weiter diesen Chatbot zu optimieren.
Ja, ich glaube, da steckt viel drin. Viele Leute auf sowas auch intern mal drauf zu lassen, testen, Software reifen zu lassen und nicht direkt die 150%-Version anzustreben. Cooles Projekt. Ich freue mich, mit dem zu chatten und mal gucken, ob es den Pflegeantrag auch beherrscht wie damals.
Ja, den noch nicht, aber vielleicht, du hast ja von den 5 Jahren gesprochen, vielleicht sprechen wir dann nochmal darüber. Aber ganz spannend wird tatsächlich dann auch sein, wie sich das an der Stelle weiterentwickelt. Mhm. Es gibt ja so die ein oder andere Stimme, die da sagt, dass vielleicht der Application Layer grundsätzlich in Zukunft ein anderer wird und dass diese Interaktion mit Inhalten von Firmen tatsächlich nur noch chatbasiert oder agentenbasiert sein könnte. Ich bin sehr glücklich an der Stelle, dass wir diesen Schritt jetzt wagen, weil ich glaube, wir werden da ganz viele Learnings für die Zukunft rausziehen.
Ja, also tatsächlich, ich glaube das, dass das passieren wird. Ne? Dieser Kanal wird immer chattiger werden und man will dann ja eigentlich irgendwann in seinen ChatGPT-Account reinschreiben, ich will das und das von der Barmer wissen oder mach mir dort und dort meinen Antrag oder so und so und dann will ich, dass mein Agent losgeht, mit euren Systemen kommuniziert, das tut. Ich glaube, da liegt die Zukunft. Ich habe das mal so markig formuliert, Schlitz statt Knopf. Ne? Also du sprichst halt mit dem Chatfenster, statt die Knöpfe an der Oberfläche zu bedienen. Mal schauen, was da passiert. So, also die ersten Schritte sieht man, aber so richtig nach vorne gekommen ist es noch nicht. Ich glaube, jetzt die ersten versuchen es jetzt mit dem Shoppen, dass man sagt, kauf mir einen roten Pulli in meiner Größe und dann mal gucken, was da so zurückkommt. Ne? Aber mal schauen.
Ja. Und vielleicht ist dann in Zukunft die Interaktion, kauf mir den roten Pulli in meiner Größe und kümmere dich bitte um den Pflegeantrag für meine Großmutter. Du hast ja Zugriff auf meine Mails und den Rest machst du bitte selber und meld dich erst wieder, wenn du fertig bist.
Ja, das wäre schön.
Auf so eine Zukunft freue ich mich persönlich.
Ja, ich glaube, das wäre ein Wertbeitrag für alle. Okay, und ein Thema, das mich und uns hier bei Adesso extrem umtreibt, ist auch das Thema KI in der Softwareentwicklung. Das ist ja einer unserer absoluten Kernprozesse mit den paar tausend Entwickler und Entwicklerinnen, die wir bei uns so haben. Kümmert ihr euch da auch drum? Was sind da eure Erkenntnisse? Wie schaust du zu dem Thema?
Kümmern wir uns drum, ganz aktiv kümmern wir uns da drum. Wir haben auch den ersten POC tatsächlich bereits vor circa anderthalb Jahren beendet. Da war es dann ein Tool, was uns auch Nutzungsstatistiken rausgegeben hat. Das war ganz interessant. Also man konnte im Grunde sehen, wie viele Vorschläge, wie viele Lines of Code wurden denn in die Codebasis übertragen. Und dann aus so einer Management-Perspektive sammelt man sich die Zahlen zusammen, rechnet hoch und kommt auf Oha,
ne, das
hat uns ja so und so viel schneller gemacht hilft vielleicht dann auch einen weiteren Personalaufbau irgendwie ein bisschen noch mit zu strukturieren. Was dann aber tatsächlich weiterhin rausgekommen ist, war, dass wir eben auch Umfragen gemacht haben. Also die Menschen aus der Softwareentwicklung, die in diesem POC mit dabei gewesen sind, die durften sich auch beteiligen. Im Sinne von Umfragen und tatsächlich auch vielen Interviews. Und da ist dann tatsächlich rausgekommen, dass uns diese reinen Nutzerstatistiken nicht wirklich geholfen haben, weil das, was die Kollegen dann sagten, danach fing die Arbeit erst an. Also nachdem man dann die Codezeile übernommen hat, fing dann erst das Bugfixing an. Genau, dann funktionierte irgendwas nicht, es hat nicht kompiliert oder sonst was. Aber wir sind jetzt gerade tatsächlich in der zweiten Phase, haben uns jetzt aber auch bewusst ein bisschen Zeit gelassen, um die ganze Technologie noch mal ein bisschen reifen zu lassen und schauen jetzt mit einem guten Blick nochmal auf die Themen rauf und machen jetzt nochmal tatsächlich einen größeren skalierten POC.
Ja, also ich sehe auch so in der Adoption, ne, so die GitHub Copilot-Strecken waren so vor 2-3 Jahren, die so ganz massiv funktioniert haben. Heute sehen wir auch viel Claude in den Entwicklungsabteilungen. Das genießt bei uns mit weitem Abstand das beste Entwicklerfeedback. Also bei GitHub Copilot hatten wir einen großen Schwung an Lizenzen gekauft und dann uns immer gefragt, warum wird's denn nicht so richtig angenommen? Aber bei Claude ist andersrum, da gibt's Einzelfreigaben oder gab's bis vor kurzem Einzelfreigaben bei uns und die wurden tatsächlich uns aus den Händen gerissen. Ne? Also ein großer Unterschied dann auch im Prozess. GitHub hat natürlich auch aufgeholt. Ne? Also jetzt nicht das Thema, aber ich glaube, da ist in den letzten 2 Jahren unfassbar viel passiert und auch die Qualität dessen, ne? Von Architektur-Chatbots, mit denen man dann darüber reden kann, auch das Memory, größere Codebasen wirklich mal zu durchdringen und verstehen zu können, da sehen wir enorme Veränderungen und dadurch auch nochmal ein heftiges Potenzial für die Zukunft. Ne? Und wir sehen das in Startups ganz krass, ne? Was da heute mit 3 Leuten gebaut wird, das hat früher 30 gebraucht. Aber das ist natürlich nicht Enterprise-Grade-Software. Ne?
Ja.
Da klemmen wir noch.
Und dafür stehen wir auch. Ne? Also die Software, die wir bauen, ist natürlich auch unheimlich wichtig für das Leben von Menschen. Also das ist ja dann tatsächlich unser Auftrag. Und wir müssen uns nicht nur in den Services, die wir für unsere Versicherten bringen, sondern tatsächlich auch in der Software, die das ganze Thema unterstützt, tatsächlich auch auf die Lines of Code verlassen können. Und deswegen schauen wir uns das natürlich an, werden es auch sicherlich einsetzen. Aber wir werden, glaube ich, nie große Softwareentwicklungen mit 3 Leuten machen können. Ja, dafür sind wir einfach dann an der Stelle vielleicht auch schon zu etabliert und zu groß und an der einen oder anderen Stelle auch zu komplex. Aber es zeigt, glaube ich, an dem Beispiel ganz gut, wo die ganze Reise hingehen wird. Also wenn tatsächlich der Fokus darauf liegen wird, dass wir mit weniger Leuten viel, viel mehr schaffen, hilft das natürlich bei ganz, ganz vielen Themen, die wir heute haben. Ich glaube, im Sinne der Softwareentwicklung wird es auch nie langweilig werden.
Das glaube ich auch.
Sieht man auch an eurem Wachstum, dass es immer weitergeht an der Stelle. Ja. Und wir müssen natürlich das intern auch sparen. Also wir müssen natürlich bei uns in der Barmer beispielsweise eben auch dafür sorgen, dass unsere Software updatefähig ist, dass sie sich weiterentwickelt. Das Thema, was wir gerade mit den Agenten angesprochen haben, das muss ja auch dann irgendwo herkommen, wenn wir eben auf unserer Seite eben auch solche Fähigkeiten anbieten wollen. Von daher, ich finde, wir leben in einer total spannenden Zeit, wo wir auf der einen Seite den Druck haben, durch den demografischen Wandel was tun zu müssen und plötzlich diese wunderbare Technik zur Verfügung haben, die uns möglicherweise genau diese Probleme lösen kann. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal, warum wir uns eben dann auch als Barmer KI gegründet haben. Ne? Weil wir als Barmer auch verstanden haben, dass es ein strategisches Feld ist, dass es ein unheimlich wichtiges Feld sein wird, auch in Zukunft, und nachhaltiges Feld sein wird. Und von daher, all diese Themen, die eben dazu gehören, landen früher oder später eben bei uns auch in der Barmer KI.
Ja, ich meine, perfekte Überleitung. Ne? Wir haben gesehen, ihr seid in der Cloud, ihr entwickelt eigene Verfahren, ihr habt eigene Machine Learning Specialists, eine eigene Datenplattform aufgezogen, nutzt intern wie extern Bots schon, seid in den ersten Agentic AI Cases mit dabei, KI in der Softwareentwicklung, das ist ja eigentlich einmal die ganze Bandbreite, ne, die ihr da anstrebt. Das auch noch in einem coolen Arbeitsmodell. Aber wie kriegt ihr das denn jetzt hin, so strategisch die so eine große Organisation mitzunehmen? Mhm. Ne? Habt ihr da noch irgendein Thema oder einen Tipp für die anderen?
Ja, ein Tipp bestimmt. Also es hilft sehr, viele Leute einzubinden, also viel darüber zu sprechen. Das machen wir an der Stelle auch. Also beispielsweise haben wir jetzt dediziert KI-Changer eingestellt.
Wie KI-Changer?
KI-Changer. Also die
sollen... Also Changer, die Bots sind, oder?
Nennen Menschen, also es sind noch Menschen, die sich aber gut eben tatsächlich auch mit der Technologie, aber auch eben mit dem Thema Change grundsätzlich auskennen.
Okay.
Wir haben... Eben,
also echte Change Manager
richtig. Für
das Themenfeld KI, damit ihr quasi die ganze Organisation mitnimmt.
Genau, wir müssen die ganze Organisation mitnehmen und wie du es besprochen oder beschrieben hast, genau so ist es tatsächlich. Wir haben an der Stelle mehrere Runden, wir haben auch Runden mit der Personalentwicklung, mit der internen Kommunikation und wir sorgen für so eine Art Grundrauschen. Ich glaube, weil du gerade eben diese 5-Jahres-Frage gestellt hast. Es ist total schwer zu sagen, was genau in 5 Jahren kommen wird. Aber wenn wir es in 4,5 Jahren anzufangen, unsere Organisation darauf vorzubereiten, dann ist es zu spät. Und von daher erzeugen wir schon jetzt so ein Grundrauschen zu diesem Thema. Wir versuchen aufzuzeigen, dass sich auch in der Arbeitswelt was verändern wird. Dass vielleicht auch wie wir als GKV, als Barmer Krankenkasse uns verhalten und am Markt positionieren. Vielleicht auch wird sich das in der Zukunft ein bisschen verändern. Und wir versuchen dadurch eben eine gewisse Kommunikationsgrundlage im Unternehmen zu schaffen, um viele Leute einbinden zu können, aber eben auch viele Perspektiven zu hören, die aber schon den grundlegendes Verständnis dafür mitbringen. Und dafür sorgen diese Changer unter anderem auch. Also die bringen so ein ganz, ganz bisschen Technik mit, aber zeigen vor allem eben, was soll der Impact sein oder was kann der Impact sein und worauf müssen wir uns schon heute vorbereiten? Wie sehen in Zukunft unsere Schulungen aus? Nach welchen Skills werden wir eigentlich unsere Menschen in Zukunft einstellen? Mhm. Wonach halten wir denn überhaupt Ausschau? All diese Themen treiben wir gerade auch parallel.
Ja. Auch noch ein großer Ausblick, ne? Ja, aber wir sind auch schon so langsam am Ende der Zeit angekommen. Lass mal so vielleicht einen letzten Blick nach vorne werfen. Wie siehst du denn in 5 Jahren oder 3, wie du magst, eure Positionierung zu dem Thema? Was kann man noch erwarten? Was werdet ihr da noch tun?
Ich hoffe, wir überraschen viele. Ja. Also erstmal hoffe ich, dass wir die Riesenerwartungen, die in die Technik in uns gesetzt werden, tatsächlich auch erfüllen können. Und da, also mein Ziel wäre es so ein bisschen, dass vielleicht das Thema demografischer Wandel bei uns überhaupt kein Thema wird, dass es möglichst geräuschlos darüber oder vorbeigeht, dann hätten wir tatsächlich sehr, sehr viel geschafft. Und das, was ich mir eben auch wünsche, dass wir in diesem Themenfeld KI immer ein guter Gesprächspartner sind und mit am Puls der Technik sind oder am Puls der Zeit sind, weil so schnell, wie sich gerade die Dinge verändern, das hat ja eine Geschwindigkeit aufgenommen, das ist ja vollkommen irre.
Ja, selbst die, sagen wir mal, in dem Thema sind, können kaum noch folgen. Ne?
Ja, und eben auch da immer die Themen richtig einzusortieren. Ich glaube, das wird auch eine große Fähigkeit für die nächsten Jahre werden. Also die Hypes, die da kommen und gehen, tatsächlich so einzusortieren und zu überlegen, was davon ist für uns strategisch sinnvoll, was ist relevant, wo sollten wir früh rein investieren und wo sind wir vielleicht eher First Follower? Wo warten wir vielleicht erstmal kurz ab und lassen andere die Erfahrung machen?
Ja. Also, kann ich nur unterstützen, sehe ich genauso. Vielen, vielen Dank auch für die bunten Einblicke aus der Barmer. Ich glaube, du hast bestimmt den einen oder die andere da draußen überrascht mit den Dingen, die ihr da so macht und was ihr da so auch heute bewegt. Gibt immer so ein bisschen Hoffnung, wenn man auch auf die Kostenentwicklung im Gesundheitssystem schaut, dass solche Themen dann auch angegangen werden. Also mir gibt's da zumindest Hoffnung. Ja, vielen, vielen Dank, Carsten, dass du heute hier warst als Chief Data und AI Officer. Hast du, glaube ich, auch viel zu tun im Moment. Von daher danke für die Zeit und auch ganz liebe Grüße an Steffi, wenn du dann wieder bei euch in der Geschäftsstelle bist. Und weitere Informationen finden sich auch wie immer in den Shownotes, dann unter www.adesso.de/generativeAI. Danke.
Herzlichen Dank.